weiß nicht, wie ihr eure Getränke so liebt und trinkt. Bei mir ist zum Beispiel der Kaffee. Ich musste Kaffee wirklich heiß trinken. Kalter Kaffee ist für mich ein Graus, lauwarmer Kaffee ist genauso übel. Andersrum ist natürlich, wenn es heiß wird, gell? Dann möchte ich ein kaltes Getränk, lauwarmes Getränk oder ein heißes, schon abgestandenes Getränk. Das ist in der Regel nicht so schön zu genießen. Das sind ja diese Fragen Nebensache. Letztendlich, möchte ich das kalt oder möchte ich das heiß, kann man sich drüber streiten. Aber in geistlichen Dingen sind diese Dinge eben keine Nebensachen mehr, sondern darum, wenn es da um kalt und heiß geht, dann ist das von letztendlicher Bedeutung, hat auch Konsequenzen. Und wenn wir jetzt ins siebte und letzte Sendschreiben gehen, da gehen wir nach Laodicea. Und in Laodicea, wenn man es jetzt kirchengeschichtlich auch nochmal so betrachten würde, von der Auslegung her, dann findest du den Abfall. Du findest nach den Sendschreiben, die wir gesehen haben, mit Sardes aus der Reformation kommen, wo ja auch schon immer alles sauber war, dann nochmal heute Morgen haben wir gesehen, diese wunderbare Erweckung, die Gott dann trotzdem gibt, und zwar Menschen gibt, die treu dem Wort Gottes nachfolgen, die dem Lamm nachfolgen, und dann kommen auch diese Aufbrüche, aber diese Aufbrüche siehst du in der Kirchengeschichte leider, sie gingen auch wieder zugrunde, gell? Es kam jetzt dann, man sagt so jetzt Laodicea, so ab dem 18., 19. Jahrhundert, mehr 19. Jahrhundert, dann siehst du auf einmal den Einfluss, den Einbruch der Gemeinde. Gell? Liberale Theologie, das kommt mit an den Universitäten, das kommt natürlich durch die Aufklärung, Humanismus damals schon geprägt. Du siehst auf einmal einen Rationalismus einbrechen, du siehst dann auch Theologen wie Bultmann, die entmythologisieren, die die Bibel nicht mehr für voll nehmen, an jeder Ecke und jedem Ende wird geschraubt. Du siehst dann auch Toleranzdenken, natürlich auch wieder vom Humanismus und Aufklärung geprägt. Du siehst die Kirchen in der Ökumene aufgehen, ein Mischmasch kommt rein in die Kreise. Du siehst schwärmerische Kreise, gerade im 20. Jahrhundert, ein Aufbruch 1906, beziehungsweise ja, ein bisschen vorher schon mit der Pfingstbewegung, dann 1960 charismatische Bewegung. Also auch hier hast du ein Aufkommen von diesen Dingen, die überhand nehmen. Das gab es in der Kirchengeschichte immer wieder, diese Schwärmerei, aber gerade auf die Endzeit bezogen, dringt es wirklich auch in die richtigen oder die Kreise ein, die noch klar waren. Du hast dann jetzt hier so im 21. Jahrhundert dann die emergente Bewegung und missional. Das heißt, man möchte Kirche nochmal ja eigentlich in Frage stellen, die klassische Kirche. Man möchte neue Dinge tun. Das hat auch einen großen Einfluss auf die evangelikale Welt. Du hast schlussendlich ein billiges Evangelium mit einer billigen Gnade, die verkündigt wird. Du hast den Heiligung, Buße hast du nicht mehr. Du siehst, es geht einfach bergab. Und das ist eigentlich so Sendschreiben von Laodicea. Die Sendschreiben, die wir zuvor angeguckt haben, durch die Bank weg, haben Lob bekommen und Tadel. Zwei davon hatten nur Lob bekommen. Das war ja schön. Aber du hast noch gesehen, wie der Herr Jesus letztendlich die Waage hält. Gell? Also er lobt auch die Dinge. Das hast du bei Laodicea gar nicht mehr. Also du hast nur noch, ich kenne deine Werke, und dann geht er gleich in den Tag rein. Und das ist erschreckend, gell? Und Laodicea, du liest nichts davon, dass sie lau wurden oder Dings wegen Verfolgung von außen Einfluss hatten, der sie letztendlich abzog, sondern es ist ein Problem von innen. Die Gemeinde hat den Wurm innen drin und sie sind einfach lau. Das Problem ist ja, oder die Frage ist, wo war das Problem? Wie konnte es so weit kommen, dass wir so einen rasanten Abfall hier dann haben? Und das ist die Frage, wollen wir beantwortet wissen anhand dieses Sendschreiben. Und natürlich, was können wir daraus lernen? Auch wenn wir jetzt dann wieder rausgehen in die normale Welt, sage ich mal. Wie können wir dem begegnen einfach? Und ich möchte am Anfang dieses Sendschreiben mal lesen, dass wir im Bilde sind. Und dann gehen wir einzeln durch die Verse. In Vers 14, Apostelgeschichte, Offenbarung 3,14, da heißt es, und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbart wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. Sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Ja, soweit dieser Text. Und selbst beim Lesen schon merkst du, es ist eigentlich eine traurige Situation. Aber wir wollen jetzt reingehen und das beurteilt bekommen, warum das so ist. Aber bevor wir das beurteilt bekommen, wollen wir wieder ganz klassisch gucken. In Vers 14, zuerst stellt sich der Herr Jesus hier wieder vor. Er sagt in Vers 14, und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen und der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Er stellt sich hier als der Amen vor. Er sagt nicht das Amen, sondern der Amen und treue und wahrhaftige Zeuge. Wenn wir in Jesaja 65 lesen, kurz in Vers 16, in Jesaja 65, dann wissen wir sofort, was da gemeint ist. Jesaja 65, 16. Da heißt es, spricht Gott, so dass, wer sich im Lande segnen will, sich bei dem wahrhaftigen Gott segnen wird. Und wer im Lande schwören will, bei dem wahrhaftigen Gott schwören wird. Also hier ist ganz klar aus Jesaja 65, der Wahrhaftige ist Gott selbst. Und hier identifiziert sich in diesem Sendschreiben der Herr Jesus als niemand anders als Gott selbst. Er ist die zweite Person der Dreieinigkeit. Er ist absolut Mensch und hier absolut Gott, gell? Das ist gar keine Frage. Er ist Gott. Wir haben es hier mit jemand wieder zu tun, der ein Sendschreiben schreibt, beziehungsweise schreiben lässt, es bewertet. Und es tut niemand anders als Gott selbst. Gott selbst schaut in die Gemeinde. Und sein Urteil über diese Gemeinde ist wahr, auch wenn es weh tut. Gell? Die Wahrheit tut weh manchmal, oder ja, oft vielleicht sogar, aber das ist so, der Mensch sieht das, was vor Augen ist, aber der Herr Jesus sieht ganz genau, wie es um diese Gemeinde steht. Das ist ganz wichtig, dass wir auch für uns wieder, wenn wir das so lesen, hier beurteilt jemand, der absolut wahrhaftig ist. Er das Amen ist. Und das Amen heißt, wenn er es sagt, dann ist es auch so. Kannst du nicht anfangen zu diskutieren. 2. Korinther 1,20 braucht ihr nicht unbedingt aufschlagen, da heißt es, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm ist auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. Das heißt, all die Verheißungen, die wir auch in der Bibel haben, wenn wir treu sind, dann ist das nicht etwas, wo wir sagen, oh, wir stehen auf wackeligen Beinen, sondern dann ist es so. Dann wird er das auch tun. Ja, und das soll uns ja auch nochmal motivieren, dass er, wenn er das uns sagt, dann können wir darauf bauen. Das ist das eine. Wir haben es hier mit dem wahrhaftigen Gott zu tun. Es ist nicht weniger, gell? Sondern erst die absolute Reinheit haben wir heute Morgen auch gesehen. Und das hat aber natürlich auch Auswirkungen für uns. Wenn er wahrhaftig ist, absolut wahrhaftig, was soll ich dann tun als gläubiger Christ, der Jesus verherrlichen möchte und hier in dieser Welt ist? Er soll absolut wahrhaftig auch sein, gell? 2. Korinther 1,17. 2. Korinther 1,17. Das hat dann auch praktische Auswirkungen jetzt für uns. An Paulus, er hat ja mal gesagt, nehmt mich als Vorbild. Das ist gut. Er sagt hier zum Beispiel, in Bezug auf, dass er bald kommen wird, habe ich nun leichtfertig gehandelt, als ich mir dies vornahm, euch zu besuchen, Oder mache ich überhaupt meine Pläne nach dem Fleisch, sodass bei mir das Ja-Ja auch Nein-Nein wäre? Gell, er sagt hier, ich habe das euch gesagt, ihr denkt, ich komme nicht, ja, war, habe ich jetzt, im Grunde genommen sagt er, habe ich jetzt Unwahres gesagt oder stehe ich nicht zu meinem Wort? Für uns ist es auch ganz wichtig als Christen im Praktischen, in der Ethik, im praktischen Christsein, dass wir versuchen, auch wir wahrhaftig in unserem Wort zu sein. Gell? Also, dass wir, wenn wir Dinge sagen, zum Beispiel, sei es am Arbeitsplatz, wo auch immer, in der Familie, in der Gemeinde, auch zu Außenstehenden, dass wir Dinge sagen, wenn wir sie sagen, dass wir sie auch halten. Das ist immer ganz praktisch. Dass wir die Dinge versprechen, ich zu irgendjemand etwas sage und später kann ich es nicht halten. Und das ist nicht wahrhaftig. Natürlich kommen irgendwann immer die Dinge, aber da muss ich dann sagen, Entschuldigung, ich hab's verbockt oder so, gell? Aber dieser Grundtenor, wir wollen für die Wahrheit einstehen und deswegen rede ich auch mit meinem Nächsten die Wahrheit. Gell? Ich denke, das ist was Schönes. So wird der Herr Jesus verherrlicht, denn gerade die Außenstehenden haben eine sehr sensible Antenne, wenn ich ein Schwätzer bin zum Beispiel. Gell? Wenn ich immer nur Dinge sage und halte dann sowieso nicht, was kommt dann? Ich schaue nicht anders als die anderen. Das heißt, so wird der Herr Jesus auch in praktischen Dingen verherrlicht. Er ist der Wahrhaftige. Das ist das Erste, wie er sich hier preisgibt. Und das Zweite, was er sagt in diesem Sendschreiben, er ist nicht nur der Wahrhaftige, sondern er nennt sich auch, er ist der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ja, also wir lesen über diese Dinge so, wir lesen das, wir wissen, er ist wahrhaftig, ja, damit identifiziert er sich als Gott. Jetzt sagt er, er ist der Ursprung der Schöpfung. Die Leute in Laodicea werden wahrscheinlich zusammengebrochen sein, als sie gewusst haben, wer steht da eigentlich, wer schreibt uns diesen Brief. Aber wir haben es hier mit jemandem zu tun, der alles erschaffen hat. Der Jesus, alles hat er geschaffen. Kolosser 1,15 ist für mich eine der gewaltigsten Stellen überhaupt, wo wir überhaupt mal erkennen, mit wem wir es zu tun haben. Wer ist denn dieser Herr Jesus? In Kolosser 1,15 und folgende, da heißt es, dieser Herr Jesus, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also er ist das getreue Abbild. Das ist genau wie wenn du ein Bild aufeinander legst oder es kopierst. Er ist genau dasselbe wie Gott der Vater im Himmel. Das heißt, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene über alle Schöpfung. Kommt der Zeuge Jehova natürlich und sagt, oh, guck mal da, in der Bibel steht Erstgeborene, gell? Ist er ja doch gezeugt. Nee, stimmt nicht, weil Erstgeborene meint, er hat Vorrangstellung vor allem. Gell? Erstgeborene heißt es, er ist vor allem, er ist über allem, er ist vorrangig. Heißt nicht, dass er einen Anfang und ein Ende hat. Und jetzt heißt es, es ist gewaltig, denn in ihm ist alles, und jetzt sind wir wieder, nicht ein bisschen, sondern alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare, das Unsichtbare, seines Throne oder Gewalten, Herrschaften, Fürstentümer, alles ist, und jetzt ist es wichtig, alles ist durch ihn, für ihn geschaffen. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Das ist ein ganz wichtiger Zusatz. Wer ist das Haupt der Gemeinde? Der Jesus, sagt er ganz klar in Epheser 1,22. Er ist das Haupt der Gemeinde. Und jetzt frage ich mal, ein bisschen doof, wenn alles geschaffen ist und er hat die Gemeinde geschaffen, wem gehört dann die Gemeinde? Dem Herrn Jesus. Nur ihm. Niemand anders. Wisst ihr, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Eigentumsrecht. Ich komme hier ins Haus Sonnenblick und weiß, hier ist die Familie Messer, der Reinhold, haben hier Gesetz, sie sind Gesetz, ich sag's mal so, sie haben hier zu sagen. Ich kann nicht einfach hier reinkommen, der Herr Sven Barth aus Dierdorf, und komme jetzt in das und das Erste, was ich mache, ich ändere mal die Essenszeiten, weil sie mir nicht passen. Gell? Ich gehe dann in mein Zimmer und vielleicht fällt mir aus die Matratze nicht, mache dann neue Matratze rein, vielleicht auch noch eine neue Tapete, stell mir da einen Fernseher rein. Ich gehe einfach rein und mache Dinge, die mich überhaupt gar nichts angehen. Ja, wer würde denn auf so eine Idee kommen? Wer würde so eine Frechheit besitzen, einfach die Dinge zu ändern, die ihm gar nicht gehören? Das ist wie ein König. Der König hatte eine Braut. Und diese Braut war wunderschön. Diese Braut, die war sehr unscheinbar. Sie war, ja, an ihr hast du nicht viel Auffallendes gesehen, aber sie war wunderschön. Sie war herrlich. Sie hatte diesen Glanz in den Augen. Und jetzt sagt dieser König, ich werde für ein paar Jahre weggehen. Ich muss meine Braut, die Königin, hier lassen. Und ich möchte, dass du, Knecht, mein treuer Knecht, auf diese Frau aufpassen tust. Sie ist eine reine Braut. Und ich gebe dir hier genaue Anweisungen, was du zu tun hast. Und diese Anweisung, davon sollst du nichts wegtun, du sollst auch nichts hinzutun, du sollst einfach nur treu auf meine Braut aufpassen. Und dieser König geht weg. Und es vergeht Jahr um Jahr. Und so langsam merkst du, wie das treue Volk auf einmal nicht mehr loyal ist diesem König gegenüber. Und auch der Königin nicht mehr gegenüber. Was macht der Knecht, um das Volk wieder zu gewinnen? Er nimmt die Braut, er nimmt ihr weißes Kleid und zieht ihr frivole Sachen an. Er fängt an, sie zu bepinseln in ihrem Gesicht wie eine Hure. Er macht es, damit das Volk aufmerksam wird, um es wieder einzufangen, damit es wieder loyal wird. Er lässt diese wunderbare, schöne Braut im Hof hin und her gehen, nur damit fleischliche Männer dann Lust kriegen, um dann wieder gefangen zu werden. Was glaubt ihr, was der König macht, wenn er wieder zurückkommt mit diesem Knecht und mit diesen Männern? Genau dasselbe haben wir mit der Gemeinde Gottes gemacht. Schrecklich. Wir müssen dafür einstehen, dass diese Braut bei dem allem, was wir tun können, dass diese Braut wieder zur Reinheit kommt. Auch wenn es aussichtslos erscheint, aber wir müssen unser Bestes geben dazu. Er sagt, durch ihn sind alle Dinge. Und jetzt geht es letztendlich, wenn es um Gemeinde geht, dann wird es auch wehtun, wenn wir das den manchen Menschen dann auch sagen. Oder wir müssen es ja nicht sagen, aber wenn sie uns fragen, dann wird diese Wahrheit auch wehtun. Und sie wollen es einfach nicht hören, ja? Was mit dieser Braut geschehen ist. Wahrheit kann manchmal hart sein, aber das sollte uns nicht abhalten. In Vers 15 bis 17, da zeigt jetzt der Herr Jesus nochmal diesen Zustand auf. Er sagt, ich kenne deine Werke. Und jetzt ist das Problem, er schildert jetzt eigentlich das Problem, das diese Gemeinde hat. Er sagt, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist, weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Er sagt, ich kenne deine Werke, das, was du tust. Und wir wissen, dass wir durch Werke nicht gerechtfertigt werden. Weil Abraham wurde auch durch Glauben gerechtfertigt. Das ist der Tenor der Schrift. Aber, und so heißt es im Jakobusbrief, die Werke sind schlussendlich der Beweis, ob du glaubst. Ja, also die Gemeinde muss die Werke haben, aber nicht Werke, wie wir denken, sondern das schriftgemäß die Werke. Daran kannst du uns erkennen oder auch die Gemeinde. Und jetzt haben wir hier ein Problem, dass er eben sagt, du Gemeinde, du hast die Werke, du hast eigentlich gar keine Werke mehr, sondern du bist weder kalt noch heiß. Du bist weder kalt noch heiß. Was bedeutet es? Heiß sein heißt Leben haben eigentlich. In Römer 12, 11 heißt es, wir sollen brennend sein im Geist. Das heißt, klar, wir sollen brennend sein, heißt, wir sollen Leben haben, wir sollen für den Herrn Jesus gehen. Das heißt nichts mit Spinnerei, sondern einfach den Weg mit Jesus gehen. Auch gewappnet sein, Freude haben am Herrn. Das ist eigentlich heiß sein, brennend im Geist. In Johannes 6, 63, ist auch nochmal dieses Leben beschrieben. Das heißt, wir sollen brennend sein im Geist. Und Johannes 3, 6 und, 63 heißt es, der Geist ist es, der lebendig macht und das Fleisch nützt gar nichts. Also hier hast du auch wieder, wenn du den Geist hast, bist du lebendig. Dann kannst du für Jesus gehen. Das ist heiß sein im bildlich gesprochenen Sinn. Aber was heißt jetzt kalt sein? kalt sein bedeutet, es ist umschrieben in 1. Könige 18, 21. Da heißt es, und das ist das Prinzip von kalt sein. Da heißt es, da trat Elia vor das ganze Volk und sprach, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist er aber Baal, so folgt dem Baal nach. Also die Bibel kennt eigentlich nur zwei Menschen. Sie kennt heiß und kalt. Sie kennt entweder du bist gerettet oder du bist nicht gerettet. Du gehörst zu Jesus oder du gehörst nicht zu Jesus. Entweder gehörst du zu Jesus oder du gehörst zum Teufel. Das heißt, da ist die Bibel radikal ganz klar. Heiß oder kalt. Und als der Herr Jesus hier von heiß und kalt gesprochen hat, dann wussten die Leute in Laodicea sofort, um was es ging. Wir wussten es nicht, wir wissen es nicht gleich, aber die wussten es sofort. Da muss man ein bisschen den Hintergrund von Laodicea kennen. Dieses Laodicea, das war für drei Dinge bekannt. Einmal für seine Bankgesellschaft, Reichtum und Gold. Ja, das waren sie. Sie hatten Gold, viel Geld, sie waren reich, Bankwesen war da. Das zweite, was sie hatten, war Textil, Kleidung. Sie waren nämlich ganz, ganz bekannt für ihre schwarze Wolle. Es war eine wunderschöne Wolle. Und das dritte, was sie hatten, war, sie waren bekannt für die Medizin. Augensalbe wurde dort hergestellt. Genau, das sind eigentlich drei Dinge. Du hast Medizin, Bankwesen und du hast das Textilwesen. Das war eine reiche Stadt. Im Grunde genommen kann man sagen, sie hatten alles. Alles, was sie brauchen. Okay? Und das ist genauso wie heute. Die Menschen haben, im Grunde genommen haben sie hier im Westen alles. Sie haben den Überfluss, sie haben Wohlstand. Augenscheinlich haben sie keine Bedürfnisse, wie in Laodicea. Es ist alles vorhanden, aber das Entscheidende fehlt. Und das siehst du bei uns in der Gesellschaft auch. Wir haben alles, sie sind satt bis oben hin, aber das Entscheidende fehlt. Und das siehst du an den Menschen. Du hast Drogensüchtige, du hast Alkoholabhängige, du hast depressive Menschen, du hast Menschen, die nicht zur Ruhe kommen, die umhergetrieben sind. Woher kommt es? Weil sie immer etwas suchen und eigentlich müssten sie es ja haben bei dem Reichtum, aber sie haben die Quelle nicht. Sie haben das, was ihnen fehlt, oder das, was sie brauchen, das haben sie nicht. Und das ist das Wasser des Lebens. Und das war das Problem auch in Laodicea. Die hatten alles, nur was sie nicht hatten, war eine Wasserquelle. Das war ihr großes Problem. Die hatten keine Wasserquelle, das Wasser war dort ungenießbar. Und jetzt war das Problem, der Herr Jesus spricht hier von kalt, heiß und lau. Das Problem in Laodicea war, die brauchten Wasser zum Trinken, Wasser für die Quellen. Das Problem war, sie hatten keine eigenen Quellen. Jetzt musste das Wasser von Hierapolis, das war heiß. Und es gab eine kalte Quelle, die war auch außerhalb, aber es war alles außerhalb. Und jetzt wurde das zugeführt. Und das Problem war, bis es da war, war das heiße Wasser lau und das kalte Wasser war dann auch lau. Und was ist laues Wasser zu gebrauchen? Zu gar nichts. Es war nicht mehr zu gebrauchen. Und das ist das hier, was der Herr Jesus sagen möchte. Wer kennt von euch den laue Christ? Oder den Ausspruch, ich bin heute mal wieder lau. Er ist ein lauer Christ, oder sie ist lau. Sie ist halt nicht mehr brennend für Jesus, sie ist noch so, ja, sie ist noch da, aber sie hat gerade eine laue Phase. Kennen wir, oder? Das wird ja gern gesagt. Und das ist dann auch wieder, ja, in Laodicea, da gab's die Lauen. Das, was der Herr Jesus hier über lau sagt, er meint was ganz anderes. Dieses lau ist überhaupt nicht zu gebrauchen. Ich speie es aus meinem Mund. Da ist nichts mit lauer Christ in dem Sinn, du bist nur halb zu gebrauchen. Du musst mal wieder mehr Feuer haben. Hier ist jemand, der ist absolut nicht zu gebrauchen. Echt nicht zu gebrauchen. Er sagt hier, ausspeien heißt eigentlich wörtlich ausspeien, ausspucken, erbrechen. Okay. Ihm wird schlecht mit solchen Gläubigen. Was bedeutet es in diesem Fall? In diesem Fall bedeutet es, in dieser Gemeinde waren Namenschristen. Es waren einfach nur Namenschristen. Wie konnte der Zustand eintreten? Durch Vermischung. Ich lese euch gerade mal hier etwas vor, das finde ich trifft sehr gut. Der Herr, das ist vom Kommentar, der Herr redet hier von kalt und heiß. Die beiden waren vermischt worden und das Ergebnis war lau. Die geistliche Folgerung ist die, dass sich viele in Laodicea zur Gemeinde zählten, die nicht wirklich wiedergeboren waren. Das war jetzt das Problem. Sie sagten, wir sind Christen, wir gehören dazu, aber die waren überhaupt nicht wiedergeboren. Und das war, weil wahrscheinlich die Lockerung für die Gemeindeaufnahme einfach über Bord geworfen wurde. Da war einfach nur noch, und das kennen wir auch heute auch, kommt, Hauptsache ihr kommt rein, setzt euch rein, wir prüfen euch nicht, ihr seid ein, ihr gehört zur Gemeinde. Das war das Problem. Das sagt, in einer gemischten Gemeinde werden biblische Überzeugungen und geistliche Gemeinschaft im Interesse des Friedens durch Kompromissbereitschaft ersetzt. Und dann hast du genau Laodicea. Du hast den Maßstab nicht mehr, der wird runtergesetzt, Leute kommen rein und dann hast du Problem in der Gemeinde. Und von dem spricht der Herr Jesus ganz klar für die Endzeit. Ich möchte nochmal mit uns Matthäus 7 lesen. Matthäus 7, 21. Wir hatten das vorgestern schon, aber ich möchte es nochmal lesen. Da heißt es, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Das heißt, es ist mit Gehorsam verbunden, die Echtheit. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Und ich werde ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Ein Gesetzloser ist derjenige, der das Gesetz nicht hat. Was ist unser Gesetz? Das Gesetz Christi, das Wort Gottes ist das Gesetz. Und wenn das jemand nicht hat, dann gehört er auch nicht zu ihm, wenn er das nicht verstanden hat, dass er wiedergeboren sein muss. Und da müssen wir uns das vor Augen malen. Das ist in einer Linie ist das, wir dürfen nicht erschrecken über den Zustand der Gemeinde, weil der Herr Jesus sagt in Matthäus 13, das ist normal, Weizen und Unkraut bis zum Ende werden beisammen sein. Das ist klar. Ja? Und das ist auch, da müssen wir, das ist ganz normal. Und der, im Sämann-Gleichnis, da heißt es ja auch, du wirst Leute in der Gemeinde haben, die werden auch mit Freude das aufnehmen. Und die werden in der Gemeinde sitzen. Das ist ja gut. Aber es heißt auch im Sämann-Gleichnis, viele werden da wieder wegtreten. Wegen Drangsal, wegen Bedrängnis, wegen Sorgen. Auch das ist normal. Das darf uns nicht erschrecken. Aber das Problem ist, wenn diese Nicht-Wiedergeborenen das Ruder übernehmen, ja, wenn letztendlich eine Leitung besteht aus Namenschristen, dann hast du das Problem. Und das haben wir in Laodicea. Du brauchst nur die Landeskirchen angucken, die evangelische Landeskirche, katholische, da gibt's Gläubige drin, klar, aber der Großteil sind Klerikale, die verleugnen alles, was in der Bibel steht. Wie dieser Pfarrer gestern, von dem ich gesagt habe, für ihn ist das Wort Gottes nicht Wort Gottes. Und da haben wir das Problem. Das ist diese zeitgeschichtliche Auslegung hier. Du siehst es vor deinen Augen. Wenn zum Beispiel im Protestantismus, ich finde das eher Spektrum gut, haben neulich ein Foto gezeigt, Abstimmung in der evangelischen Kirche, da ging es um die Segnung von Homosexuellen. Und da wird dann per Handentscheid gehoben, finden wir das gut oder finden wir das nicht gut. Die fanden das natürlich gut. Ja, aber wundert es dich, wenn da Namenschristen sind? Das darf uns ja nicht wundern in dem Sinn. Das sind Leute, die wollen vom Wort Gottes im Grunde genommen gar nichts wissen, ja, oder nur ein bisschen wissen, entscheiden solche Dinge und nennen sich aber Gemeinde Gottes. Ja. Also, dass wir da auch wieder einen ganz einfachen, nüchternen Blick haben. So ist das. Das ist Laodicea. Das ist Christenheit heute. Und es wird alles in einen Topf gepackt. Problem ist natürlich, wenn du dann sagst, wir glauben wirklich ans Wort, dann wirst du in diesem großen Christentopf der fundamentale Außenseiter sein, gell? Und die, die nur die Unruhe bringen. Aber so ist es. Es ist genauso übrigens, mich hat es auch wieder neu schockiert, weil ich auch wieder, ich habe es euch schon gesagt, gutgläubig bin eigentlich, Bibelübersetzungen, wie die ja letztendlich auch vom Urtext, man sagt ja, der Text ist richtig und der andere Text ist richtig. Wer entscheidet denn das, was richtig ist? Wisst ihr, wer da drin sitzt in solchen Gremien? Das sind ungläubige, liberale Pfarrer. Da sind auch ein paar Gläubige da, aber da sind viele da, wo sie sagen, vom Wort Gottes her, den glauben wir sowieso nicht. Und wisst ihr, wie entschieden wird? Durch Handabstimmung. Also auch hier wieder, gell? Für mich ist, das ist ganz neu geworden, auch wieder in diesem Haus, Bibelübersetzung ist für mich auch keine Nebensache mehr. Weil wir haben gelernt, denke ich auch, du wirst an jeder Ecke angelogen, gell? Überall hat der Teufel irgendwo sein Spiel, er möchte uns da auch verführen. Ja, und jetzt höre ich, dass in solchen Gremien ja Ungläubige sind. Und denen soll ich vertrauen, dass sie sagen zum Beispiel, diese neuen Erkenntnisse aus der Wissenschaft, wir ändern einfach mal das Wort Gottes bei 300 Stellen radikal ab, gell? Du musst mal gucken, es sind über 3000 Wörter, die bei manchen Bibeln fehlen. Gell? 3000, 2800 noch was. Und das ist nicht nur ein paar Kleinigkeiten, so wie die sagen, sondern da geht es wirklich um Lehren, die wir glauben. Das ist erschreckend, ja. Diese Gemeinde, die dort ist in Laodicea, die erkennt gar nicht, wie ihr Zustand ist. Vers 17 heißt es, denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an überhaupt nichts. Da ist eine Gemeinde, die ist sicher, ist reich, aber der Wahrhaftige guckt in die Gemeinde und sagt, du bist absolut bankrott. Also radikal bankrott. Und das braucht es manchmal, gell? Es gibt im Fernsehen so eine Sendung, ich habe das mal geguckt, nennt sich der Zwegert, nennt sich das, da geht es um Schulden, wie Menschen in Schulden sind und der bringt sie dann aus diesen Schulden raus. Das ist brutal, wenn du siehst, der geht hin, knallhart, der bringt die Fakten auf den Tisch, Wahrheit, tut weh und du siehst, wie die Menschen erschrocken sind und sagen, also so haben wir es nicht gedacht, dass es so schlecht um uns steht. Und die sind immer ganz erschrocken und sagen, wir dachten sich besser. Aber so ist in der Gemeinde. Der Herr Jesus ist auch wieder radikal. Er sagt, das ist der Spiegel. Jetzt passt auf. Und die Frage ist für uns einfach auch wieder, wir müssen ehrlich zu uns selber sein. Zu uns selber, wie stehen wir? Wenn es gut ist, ist es wunderbar. Wir brauchen ja auch nicht uns immer Angst machen, sondern wenn es gut ist, ist es gut. Dann gehen wir voran. Aber die Frage, die wir uns immer wieder stellen sollen, ist, wie wird uns der Herr Jesus beurteilen? Das ist eine gute Frage, dass wir nicht wegkommen. Dich persönlich, und die Gemeinde, gell? Immer gucken, sind wir noch auf dem Schiff? Der 2. Korinther 13,5 muss für uns, 2. Korinther 13,5, bin ich gespannt, ob das wirklich stimmt. Ja doch, 2. Korinther 13,5. Da heißt es, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch wohnt, es sei denn, dass ihr unecht werdet. Gell? Das ist einfach wichtig, dass wir uns immer wieder fragen, wo bin ich, Herr Jesus? Und dann ist wunderbar. Und das zeige ich auch immer unsere Frucht, die wir bringen, in aller Schwachheit, aber sind wir auf dem Weg. Gell? Und die äußere Form, die nützt gar nichts. Laodicea hat alles gehabt, aber es war alles unnütz. Das war das radikale Urteil von Laodicea. Der Herr Jesus sagt, das ist euer Spiegelbild. So wie jetzt in der Endzeit sein nochmal. Wirklich, da ist nimmer viel Gutes da. Aber jetzt, das ist wieder das Wunderbare. Ja, was sollen wir jetzt tun? Kopf in den Sand, Burgebauer für uns? Nö. Der Jesus bleibt hier auch wieder nicht stehen. Wie bei der Isabel. Er sagt, es gibt einen Hoffnungsschimmer. Und das ist auch schön für uns. Es ist nicht alles zu Ende. Das ist das Schöne am Evangelium, sondern er zeigt hier in Vers 18 den Weg nach draußen. Er sagt hier, was muss ich jetzt tun? Er sagt, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbart wird und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Der Herr Jesus gibt hier jetzt praktische Hilfsmittel, wie wir da rauskommen aus diesem Sumpf. Ja, und wie wir auch Menschen helfen können oder uns selbst. Er sagt, wir haben es gesehen, Laodicea hat ja alles gehabt. Medizin, Kleider, Gold. Fehlt uns heute was in der Christenheit? Das ist auch das Wichtigste. Wir haben alles. Wir haben schöne Gemeindeseele. Wir mieten uns in Kinos ein. Wunderbar, Sessel, Cola, Sonnenhut, es fehlt da noch. Aber ich kenne das, ich war selber in so einer Gemeinde, gell? Altes Kino, das ist wunderschön. Das ist auch nicht schlecht im Grund genommen. Aber weißt du, wir haben schöne Gemeindeseele, wir haben Bücher, Musik, wir haben Auslegungen, wir haben einen riesen Überfluss, wir haben Seminare, wir haben das Internet, wir können uns Predigten anhören, wunderbar. Aber der Herr Jesus sagt, kauf dir das Wahre. Kauf dir das Wahre. Mich hat es aufgeregt, als ich neulich, oder das ist schon länger her, da kam eine große Ankündigung von einer Firma und da habe ich mir in Rewe so Kaffeepads gekauft. 50% mehr Inhalt. Das Ding machst du auf, dann hast du das Einzige, was mehr inhaltet, ist Luft. Gell? Du machst es auf und dann ist alles, da kannst du gucken nach unten. Das ist eine Mogelpackung. Gell? Und so ist es letztendlich auch in der Gemeinde. Du kannst viel Tram-Tram haben, alles schön, wunderbar, aber wenn nur Luft drin ist, ist wiederum alles nichts. Und deswegen sagt der Herr Jesus, kauf dir lieber das Wahre. Also ich soll etwas kaufen. Ich als Gläubiger soll etwas kaufen. Wie mache ich das? Das sagt uns Jesaja 55,1. Wenn ich in der Gemeinde sagen möchte, ich glaube, oder überhaupt in der Entwicklung, wir müssen vielleicht gucken mal, ob wir was ändern können. Ja, aber was soll man tun? Wir müssen das Richtige kaufen. Jesaja 55,1, da heißt es, wohl an ihr Durstigen, alle, kommt her zum Wasser. Und die, die ihr kein Geld habt, kommt her und kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Der Herr Jesus sagt ja eigentlich ein Paradox. Er sagt, ihr sollt kaufen, aber ohne Geld. Weil das, was du dort kaufen musst, das kannst du mit Geld gar nicht kaufen. Das kannst du niemals mit Geld aufwiegen. Aber er gibt es uns umsonst. Wir müssen nur kommen. Wir müssen den Wille haben. Und er sagt hier drei Dinge. Du musst als erstes das Gold kaufen. Jetzt sehen wir Laodicea, die hatten Gold. Der Herr Jesus sagt hier, du musst das wahre Gold kaufen. Herrlichkeit. Gold steht immer für Herrlichkeit. Ist ein Symbol für Gott. Geläutert ist das. Rein. Wisst ihr, es gibt Gold. Das sieht aus wie Gold. Aber ist gar kein Gold. Was er hier sagt, ist, du musst das Gold kaufen. Wenn du eine Gemeinde revolutionieren willst in deinem Leben, kannst du kein Silber kaufen. Oder kein Erz. Oder kein Diamant. Oder was weiß ich. Sondern er sagt Gold. Das ist schon mal das Erste. Ich muss es so machen, wie der Herr Jesus sagt. Ich muss zu ihm gehen und von ihm kaufen. Wisst ihr, als ich mal in Mallorca war, da kam ein Schwarzer zu mir, der hat mir eine Goldkette angeboten. Das war ein super Ding. Genau das habe ich gebraucht. Der kam halt im Hintereck und sagte mir, hey, ich verkaufe dir das super für laues Geld. Und dann hat er so Tests gemacht an dem Dings und wunderbar. Ich habe gesagt, hey, das muss Gold sein, gell? Hab dem Geld gegeben, bin nach Deutschland, hab das schätzen lassen. Ja, ihr wisst, was dabei rauskam, gell? Das war ein Ding, da hätte ich zehnfaches dir sparen können. Das war kein Gold, das war ein bisschen lackiert mit irgendwelcher Farbe. Das heißt, es ist wichtig, dass wir das Wahre haben, das wahre Gold. Wo kriegen wir das? Beim Herrn Jesus. Das Zweite, was er hier sagt, ist, wir sollen uns weiße Kleider besorgen. Auch hier wieder. Die hatten ja Kleider, die hatten alles. Die hatten schwarze Wolle, das war so schön, dass die wahrscheinlich gesagt haben, wir brauchen nicht, wir haben schon alles. Ja, das liebt auch die Umwelt. Dafür waren sie ja bekannt. Und das ist das, mit dieser schwarzen Wolle hatten die Eindruck vor der Welt. Die waren berühmt dafür, dass sie das herstellen. Wenn du die weiße Kleider nimmst vom Herrn Jesus, da kann es unter Umständen sein, dass nicht mehr viele auf dich gucken, gell? Dass du nicht mehr den Einfluss hast wie mit dieser schwarzen Wolle. Aber auch hier, dann Eindruck bei Gott. Er sagt, du brauchst die weißen Kleider. Du musst gereinigte Kleider haben. Auch hier wieder, wie ist die weißen Reiter, Gerechtigkeit, das ist die Kleider, die uns der Herr Jesus selbst gibt. Wisst ihr, und nochmal, wenn ich euch empfehle, darf mal Jesaja 1 zu lesen, das sagt nämlich Gott, dass er manche Gottesdienste überhaupt gar nicht mehr annimmt. Er sagt, ich bin es leid, eure Schlachtopfer und Brandopfer. Ja? Ihr müsst erstmal das Wahre haben und dann könnt ihr wieder kommen in meine Vorhöfe. Also ist auch hier, was er sagt, Gold, weiße Kleider müssen wir uns kaufen. Das nächste und das letzte hier ist, wir sollen die Augensalbe. Ja? Die hatten Augensalbe, die brauchten eigentlich keine, aber wir brauchen die wahre Augensalbe, dass uns die Augen aufgehen. Und was ist die wahre Augensalbe? Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der Paulus betet ja in Epheser 1, dass euch die Augen aufgetan werden, was ihr für ein Reichtum in Jesus habt. Und wenn wir das erkennen, die Augensalbe drauf machen, dann merkt man wieder, hey, da ist vielleicht eine Gemeinde tot, lass sie uns beleben. Gell? Und das ist letztendlich alles umsonst. Wasser, wer will, nehme des Wassers, des Lebens, umsonst. Wir sind gleich durch. Hier ist noch ein Punkt, was der Herr Jesus sagt, in Bezug eben auf das, wir wollen uns jetzt ändern. Wir sind hier in einer Gemeinde, die ist total absolut tot, dieses Zeitalter. was können wir tun? Er sagt, wir nehmen Gold, Kleider und die Augensalbe. Und dann sagt er in Vers 19, seid nun eifrig und tut Buße. Buße ist ein Thema, das ist eigentlich auch wieder hier unser Handwerkszeug, wie wir letztendlich diesem toten Zustand entgehen. Wisst ihr, Buße ist auch etwas, wo die Menschen nicht hören wollen. Und ich weiß es, weil Buße auch etwas kostet. Als der Herr Jesus aufgetreten ist, das Erste, was er verkündigt hat, ist, tut Buße und glaubt. Ja, das war das Erste. Buße tun heißt umkehren und seinen Sinn ändern. Und wenn wir in dieser Zeit heute auch einen Einfluss auf die Menschen draußen haben wollen, jetzt nicht in Bezug auf Errettung, sondern auf Veränderung aus diesem toten Zustand wieder rausbringen, dann wird uns der Weg nicht erspart bleiben, dass Menschen eben auch Buße tun müssen. Ja? Dass wir selber immer Buße tun müssen, ist ja klar, das setzt sich voraus. Aber ohne Buße geht's nicht. Ohne Sinnesänderung, und das ist halt das Schwere. Sie müssen es erkennen, aber ohne das geht's nicht. Gell? Sie müssen Buße tun. Und dazu möchte ich Apostelgeschichte 2,38 noch lesen. Weil nicht nur der Herr Jesus hat Buße gepredigt, sondern auch die Apostel haben Buße gepredigt. Das war etwas ganz Zentrales. Und Buße hat nichts damit zu tun, wie es die katholische Kirche gelehrt hat, also ich mich selbst kasteien muss, sondern ich muss einfach nur meinen Sinn ändern. Und in Apostelgeschichte 2,38, da heißt es, da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Und jetzt kommt es, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Er sagt, tut Buße und dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Da wo keine Buße gepredigt wird, wird auch kein Heiliger Geist empfangen. Das ist austauschbar. Also auch hier, das ist wieder wichtig. Wir müssen gucken, dass wir Buße predigen. Nicht wie sich Buße anhört, dass wir sie so predigen mit einer harten Art, sondern das ist was Wunderbares. Ich komme durch Buße zu Christus. Ich darf meinen ekligen alten Weg verlassen und darf zu Christus kommen. Indem ich mich umdrehe und zu meinem Herrn laufe. Das ist was schön. Buße ist was Schönes. Ich weiß nicht, warum das alles so kaputt gemacht worden ist. 1. Thessaloniker 1,9. Ich lese es euch gerade vor. Das ist die letzte Stelle zur Buße. 1. Thessaloniker 1,9. Da heißt es, denn sie selbst erzählen uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um den lebendigen und wahren Gott zu dienen. Also hier siehst du auch, was ist Buße letztendlich? Was ist Umkehr? Es ist, indem ich mich von meinen Götzen wegwende und zum Herrn Jesus wende. Ja? Also ich kann nicht sagen, ich nehme den Herrn Jesus an und bleibe bei meinen Götzen. Das ist keine Buße, das ist keine echte Umkehr. Aber er sagt hier dann eben, wenn ich das getan habe, erst dann bin ich in der Lage, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Ja? Das ist die Voraussetzung. Ich tue Buße, dann kann ich Gott dienen. Das ist sozusagen mein Einfallstor. Dann kommt der Heilige Geist, dann kann ich dienen. Wisst ihr, wo Buße nicht gepredigt wird, da kannst du noch so viele Dienste machen. Wenn da der Heilige Geist nicht ist, dann wirst du Gott auch nicht dienen können damit. Und jetzt kannst du es weiterspinnen, dann wirst du Gott auch nicht anbeten können, so wie er es möchte, weil wir sollen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das Letzte, was er hier sagt, dann letztendlich, also Buße ist etwas, wo wir tun müssen, wo die Gemeinde in Laodicea auch tun muss und auch unsere Gemeinden. Und dann kommt das Wunderbare. Wenn es so weit ist, was wir das wissen, was wir brauchen, wir müssen es kaufen, dann muss man Buße tun. Und dann heißt es, da sagt der Herr Jesus etwas, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Also er steht jetzt, aber es ist auch interessant, er sagt, er steht hier vor der Gemeindetür. Er steht vor der Gemeindetür, er war nicht in dieser Gemeinde. Ist ja erschreckend, gell? Weil wir es heißen, er wandelt ja in den Gemeinden. Der Jesus ist anwesend in einer echten Gemeinde. Aber hier sagt er steht vor der Tür. Das heißt nicht in allem, was christlich ist, steht da, ist der Jesus drin. Ich stehe vor der Tür, aber jetzt sagt er, ich klopfe an. Man nimmt das ja oft auch evangelistisch, der steht vor deiner Herzenstür und klopft an, gell? Das ist da eigentlich nicht gemeint. Er meint erstmal die Gemeinde. Natürlich ist es auch weitergesponnen dann auch für den Einzelnen. Aber hier geht es um die Gemeinde. Und er sagt dann, wenn jemand meine Stimme hört und die Türe öffnet, also das heißt, wenn er bereit ist, er hat Buße getan, er möchte jetzt den Wagen geht, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Ich finde es gewaltig. Er sagt es zu einer Gemeinde, die hätte doch jeder von uns abgeschrieben. Da ist nichts gewesen mehr. Und trotzdem sagt er, ich gebe euch eine Chance. Vers 21, wer überwindet? Und das ist jetzt das, wer an Christus bleibt, der überwindet, ja? Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Das ist wieder die Motivation, die wir letztendlich auch haben, wo wir auch sagen dürfen, in der Gemeinde oder in Einzelnen, Mensch, schau doch mal, was du hast, wenn du an Jesus bist. Du wirst eines Tages, wirst du mit ihm herrschen, wenn du treu bist, wenn du bleibst, wenn du seine Braut auch so behandelst, wie er es uns gegeben hat, wie er es uns gesagt hat, wie wir sie behandeln sollen. Dann gibt es einen Überwinderspruch, der dann sagt, dann werdet ihr herrschen mit mir. Und das ist dann das tausendjährige Reich, gell? Dann werdet ihr, wenn er auf dem Thron sitzt, wenn er mit seinen Heiligen kommt, dann wird er herrschen über diese Erde. Dann sagt er, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Letztendlich müssen sie hören. Ja, wir haben vieles gesehen in diesen Sendschreiben. Vieles, was uns vielleicht auch erschrocken hat. Wir haben gesehen, wie Ephesus die Liebe verloren hat, gell? Und wir sehen, grundgenommen sind wir auch nicht besser in unserem Leben auch. Wir müssen uns immer wieder anspornen. Wir haben gesehen, wie ihr Lehren in die Gemeinden gedrungen ist. Isabel, Biliam, die Nikolaiten waren da. Die Namenschristen jetzt. Also alles, was in den Gemeinden ist, wo eigentlich da nicht reingehört. Das heißt, das Kampffeld. Wir haben von Verfolgung gehört. Auch etwas, wo wir Gott sei Dank verschont ist. Wo wir aber auch an unsere Geschwister denken müssen. Wir haben gesehen, wie Kompromisse am Wort Gottes gemacht wurden in diesen 7-Cent-Schreiben. Alles zeigt der Herr in diesen 7-Cent-Schreiben schonungslos auf. Er zeigt sie einfach auf. Aber, und das ist das Schöne, er gibt so übermaßmäßig reich Raum zur Buße. Er sagt immer wieder, egal wie schlimm es auch in deiner Gemeinde ist, ich möchte euch helfen. Dir als persönlich oder als Gemeinde. Und das ist letztendlich unser Ziel. Wir wollen klar stehen in dieser Welt für unsere Gemeinde zum Zeugnis für den Herrn Jesus Christus. Wir dürfen uns freuen, was uns eines Tages erwartet. Und das wollen wir jetzt noch beten, dass wir da treu bleiben. Herr Jesus, wir haben so viel in diesen 7-Cent-Schreiben auch gehört jetzt. Zu viel vielleicht auch in dieser kurzen Zeit, Herr. Aber ich bin mir sicher, du hast viele Dinge auch nicht umsonst gesagt, Herr. Und so vertraue ich darauf, dass jeder durch den Heiligen Geist das mitnimmt, auch was wir brauchen in unserer Situation für unser Leben. Herr, wir haben gesehen, dass es viel gibt, was schlecht ist in der Gemeinde, wo wir kämpfen müssen dafür. Aber wenn wir alles zusammennehmen, Herr, da wollen wir doch nur auf eines schauen, das ist auf dich, Herr, auf deine Güte, Treue und Barmherzigkeit. Und die wollen wir hochhalten, auch in dieser Welt. Wir wollen nicht verbittert werden, wir wollen liebevoll sein und wir wollen einfach, ja, wenn wir kämpfen, dann doch für die Braut, die du uns hinterlassen hast, Herr. Ohne Flecken und ohne Runzeln, Herr, das sind wir die Gemeinde und dafür wollen wir doch in aller Demut auch einstehen. Wir danken dir, Herr, für diese Zeit und wollen dir auch morgen nochmal den Gottesdienst morgen anbefehlen. Hab Dank, Herr, dass du jeden Einzelnen hierher geführt hast, dass du mit ihm noch einen wunderbaren Weg hast. Danke dafür.